Der Podcast aus dem Memminger Pfarrhaus. Herzlich willkommen. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Am ersten Tag der Woche waren zwei von den Jüngern Jesu auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, das 60 Stadien von Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. Und es geschah. Während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Doch ihre Augen waren gehalten, so dass sie ihn nicht erkannten. Er fragte sie: Was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet? Da blieben sie traurig stehen, und der eine von ihnen, er hieß Kleopas, antwortete ihm: Bist du so fremd in Jerusalem, dass du als einziger nicht weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Er fragte sie: Was denn? Sie antworteten ihm: Das mit Jesus aus Nazareth. Er war ein Prophet, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Doch unsere Hohepriester und Führer haben ihn zum Tod verurteilen und ans Kreuz schlagen lassen. Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Und dazu ist heute schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab, fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen und hätten gesagt, er lebe. Einige von uns gingen dann zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen gesagt hatten, ihn selbst aber sahen sie nicht. Da sagte er zu ihnen: Ihr Unverständigen, deren Herz zu träge ist, um alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Muss denn nicht der Christus das erleiden und so in seine Herrlichkeit gelangen? Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten: Bleibe bei uns, denn es wird Abend, der Tag hat sich schon geneigt. Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah. Als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn. Und er entschwand ihren Blicken. Und sie sagten zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schriften eröffnete? Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Und sie fanden die Elf und die mit ihnen versammelt waren. Diese sagten: Der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen. Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Vor wenigen Tagen, liebe Schwestern und Brüder, vor wenigen Tagen habe ich tatsächlich eine Ausstellung in der Kunsthalle in München besucht. Allerdings nur virtuell. Das ist total faszinierend. Sowas habe ich zum ersten Mal gemacht, aber ich glaube, das mache ich öfter. Ich konnte dort die Ausstellung, die ich eigentlich in Natura sehen wollte, nämlich Du bist Faust, Goethes Drama in der Kunst, komplett im Internet anschauen. Und dabei ist mir ein Bild, das dort zu sehen ist, besonders aufgefallen. Das Bild stammt von Johann Peter Kraft und der hat es 1856, also in seinem Todesjahr, gemalt. Man sieht Faust. Er hat die Giftschale erhoben, ist also gerade dabei, sich das Leben zu nehmen, aber in diesem Augenblick erschallen aus der Kirche, so deutet es sein Blick aus dem Fenster an, die Osterglocken und die Ostergesänge. Und er hält inne. Die letzten Verse seines Monologs sind auf einem Blatt auf dem Tisch zu lesen. Erinnerung hält mich nun mit kindlichem Gefühle vom letzten ernsten Schritt zurück. O tönet fort, ihr süßen Himmelslieder, die Träne quillt, die Erde hat mich wieder. Es ist der Ostertag, der Faust komplett verändert. Ein Tag, der ihn davon abhält, Suizid zu begehen. Was Goethe da Faust in den Mund legt, ist etwas, was wir alle unterschreiben könnten. Der Ostertag ist ein zutiefst verändernder und ein herausragender. Dass wir ihn dieses Jahr nicht so haben feiern können, wie wir es gewohnt sind, macht das Ganze noch etwas schmerzlicher, aber vielleicht umso herausragender. Das Evangelium, das ich Ihnen gerade vorgelesen habe und das jedes Jahr am Ostermontag zu hören ist, spielt auch am Ostertag. Und so wie Faust im gleichnamigen Drama von Johann Wolfgang von Goethe einen Osterspaziergang macht, so sind ja die beiden Jünger auch unterwegs zu einem Osterspaziergang. Es ist das Evangelium von der großen Veränderung, das davon erzählt, wie verändernd der Ostermorgen ist. Nicht nur für Christus, der vom Tod ins Leben geht, der die große Veränderung schlechthin vornimmt, sondern auch für jeden, der damit zu tun hat. Das Evangelium erzählt davon, dass zwei Jünger, der eine namenlos, der andere mit dem Namen Kleopas, also keine von den Zwölfen, keine von den Großwichtigen, sondern ganz normale Christinnen, Christen, ganz normale, die unterwegs sind mit Jesus, also Leute wie du und ich, dass die beiden also miteinander auf dem Weg sind. Und der Herr geht mit. Das ist nichts Neues. Das ist ganz klar und darüber hat man auch am Ostermontag schon ganz oft gesprochen. Aber mir ist das gerade heute besonders wichtig. Da sind die zwei, die traurig stehen bleiben, für die die Welt zusammengebrochen ist und die nicht so recht wissen, wie es weitergehen soll. Der Weggefährte Jesus Christus, der Auferstandene, geht damit hinein und erschließt ihnen in ihrer Traurigkeit die Schrift. Gerade jetzt ist er da. Immerhin sind die zwei ja zu zweit unterwegs. Ich stelle sie mir gerne mit einem ordentlichen Corona-Abstand vor. Spazieren gehen darf man ja, Gottlob, noch. Und der Herr geht mit. Vielleicht ist der Spaziergang, den die beiden da von Jerusalem nach Emmaus machen, einer, der mit unserer Zeit, in der wir gerade leben, mit der Corona-Zeit, viel zu tun hat. Das Spazierengehen da von Jerusalem nach Emmaus, wo man bis heute nicht genau weiß, wo es ist, erzählt etwas von uns. Vielleicht kann der Herr, ja ganz sicher kann der Herr, einen Sinn erschließen, der unseren Augen jetzt noch verborgen ist. Einen Sinn dieser Zeit. Einen Sinn der Corona-Zeit. Vielleicht kennen Sie das Video, das viral gegangen ist im Internet, von dem Virus, der erzählt, was er vorhat. Eine neue Deutung, Ideen darüber, was das alles in Frage stellt, was da gerade passiert. Ich habe eine Idee, einen Vorschlag. Wir sollten es machen wie die beiden Emmaus-Jünger und einfach mit Jesus spazieren gehen. Haben Sie das schon mal probiert? Also jetzt nicht den klassischen Emmaus-Spaziergang, wir gehen zu zweit und reden und so, sondern gehen Sie mal ganz bewusst nur mit Jesus spazieren. Unterhalten Sie sich mit ihm. Wissen Sie, das Interessante ist doch, mir geht's zumindest so, dass im Gehen, im Laufen ganz neue Gedanken kommen. Wenn ich beim Nachdenken nicht weiterkomme, dann stehe ich auf und gehe 3, 4, 5 Schritte oder lauf auch durchs ganze Haus wie ein Verrückter. Gott sei Dank habe ich auch einen Garten. Ich glaube, im Gehen passiert ganz viel. Und wenn man ganz bewusst mit Jesus spazieren geht und sich mit ihm unterhält, Klammer auf, das ist auch kein Selbstgespräch, Ausrufezeichen, Klammer zu. Also, wenn man mit ihm spazieren geht und sich mit ihm unterhält, könnte es sein, dass er ganz neue Deutungen bereithält. Für diese Zeit, für unser Leben, dass er uns den Sinn der Schrift erschließt, direkt für uns. Wollen Sie es ausprobieren? Es ist das Evangelium der Veränderung. Aber das Interessante, das große Wort, das die Jünger zu Jesus sagen, ist: bleib doch bei uns, es wird Abend, der Tag hat sich schon geneigt. Und dann heißt es, und er ging mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. Tatsächlich bleibt er nicht, sondern in Kürze ist er weg, nämlich kurz nachdem ihnen die Augen aufgegangen sind, weil er das Brot gebrochen hat. Aber voilà, da sind wir. Das Bleiben Jesu passiert im Brotbrechen. Dass Jesus bleibt, geschieht in der Handlung, die er uns übertragen hat. In der Eucharistiefeier ist ja gerade das Brotbrechen das, was zentral ist. Und das ist das Sakrament seines Bleibens. So nämlich will der Herr, dass er unter uns bleibt, auch wenn er nicht körperlich da ist wie damals. Dieses Sakrament zeigt uns wie den Emmausjüngern, er ist da. Und gerade eben können wir es nicht so feiern, wie wir es gewohnt sind. Es ist die Erfahrung des Fehlens, die wir machen. Aber wahrscheinlich ist das eine unglaublich gute Schule. Wir dürfen das Bleiben des Herrn ersehnen. Wir können auf einmal erfahren, was es bedeutet, dieses Sakrament nicht mehr so zu haben, wie wir es gewohnt sind. Und ich glaube, dass wir dadurch den Schatz der Eucharistie ganz neu entdecken können. Es stellt sich doch jetzt auf einmal die Frage, was bin ich denn bereit zu investieren? Bisher war Eucharistiefeier, Messfeier selbstverständlich, das ist da und irgendwie wird das schon organisiert, dass ich es hinkriege. Aber jetzt? Was bedeutet es mir? Und wie viel würde ich tun, damit ich es bekomme? Dass ich dabei sein kann, dass ich das Bleiben erfahren kann? Derweil ist die Bedeutung des Bleibens Jesu Christi ja etwas ganz Großartiges. Wir müssen uns von so vielem verabschieden, so viel Veränderung erleben, so viel Ungewohntes, gerade jetzt, gerade in diesen Tagen der Corona-Krise. Aber er ist der Bleibende. Auch wenn wir dieses Sakrament im Moment so nicht feiern dürfen, wie wir es gewohnt sind. Ich glaube, auch da ist eine große Chance der Schule, zu lernen, das Bleibende in Christus zu erkennen, weil er der ist, der bleibt, da ist. Er ist der Unveränderliche, während sich um uns herum alles ständig verändert, kommt und geht. Aber dass dem so ist, ist ja nur gut. Dass er der Bleibende ist und alles andere sich verändert, ist für uns nur hilfreich. Ich habe die Idee, dass Sie das Bleiben mit Jesus üben, dass Sie mit ihm ausprobieren, wie es ist, einfach in seiner Nähe zu sein, auch wenn's sakramental gerade nicht geht. Aber die Einladung in die Anbetung, gerade in die Anbetungskapelle in unserer Kirche, in St. Josef, die steht Ihnen offen. Es ist das Evangelium der Veränderung, das am Ostermontag gelesen wird. Die beiden Jünger sagen den großen Satz: brannte uns nicht das Herz. Sie machen augenscheinlich eine ganz tiefe Erfahrung der Gegenwart des Herrn. Können Sie mir sagen, wie sich ein brennendes Herz anfühlt? Also beschreiben kann ich es nicht. Ich kann Ihnen nicht genau sagen, das und das muss passieren, dass man ein brennendes Herz hat. Aber ich kann Ihnen sagen, dass ich genau verstehe, was damit gemeint ist. Dass ich es auch kenne, dass ich ein brennendes Herz habe. Und ich gehe schwer davon aus, dass Sie genau dasselbe wissen. Dass Sie auch genau wissen, wie sich ein brennendes Herz anfühlt und Sie es vielleicht genauso wenig beschreiben können. Es ist ein Bild, das deutlich spricht. Jeder weiß, was mit einem brennenden Herzen gemeint ist, und wir kennen es doch nicht. Wann brannte denn Ihr Herz das letzte Mal? So richtig? Wann haben Sie das letzte Mal wirklich gespürt, mein Herz ist in Feuer? Wir brauchen brennende Herzen. Herzen, die brennen für die Botschaft Jesu Christi. Herzen, die brennen für die Liebe, brennen für das Weitergeben der göttlichen Liebe. Wir haben die gute und große, ja wertvolle Chance, in dieser schmerzhaften und seltsamen Zeit der Corona-Krise unsere Herzen zu reinigen, zu bereiten, damit sie wieder brennen können. Wir haben die Chance, aus unseren Herzen, weil wir gerade von so vielem frei sind, wirklichen Brennstoff zu machen, damit der Herr sie neu entzünden kann. Vielleicht ist es gut, sich einfach mal zu fragen, was unsere Herzen daran hindert zu brennen und das auf die Seite zu räumen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, für Goethes Faust ist der Ostermorgen, der Ostertag, der große Tag der Veränderung. Das ist er für uns alle, wie auch für die beiden Jünger, die nach Emmaus unterwegs sind. Gehen wir mit dem Herrn spazieren, laden wir ihn ein zu bleiben und schauen wir drauf, dass unser Herz brennen kann. Ich wünsche Ihnen einen brennenden und im Herzen bleibenden Ostermontag. Ihr Pfarrer Ludwig Waldmüller.